Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Die kommende Bundestagswahl am 26. September wird für manche spannend und für andere sehr spannend. Spannend für diejenigen, die von den größeren Parteien einen der begehrtesten vorderen Listenplätze bekommen und damit ziemlich sicher in den Bundestag einziehen. Und sehr spannend für diejenigen, die für eine Kleinstpartei oder für eine Kleinpartei kandidieren und für die sozusagen jetzt ein paar Tage vor der Wahl noch gar nichts sicher ist und sozusagen für ihren Einzug in den Bundestag bibbern müssen. Und eine Bibberin sozusagen ist bei uns auch heute im Studio. Herzlich willkommen an Anja Hirschel von der Piratenpartei.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Du bist Stadträtin im Ulmer Gemeinderat seit 2 Jahren, dort für die Piratenpartei, allerdings in der SPD-Fraktion. Alle anderen Facts rund um deine Person interessieren uns jetzt genau brennend.
Okay, wunderbar. Und zwar, ich bin 2012 in die Piratenpartei eingetreten, habe hier auch mit dem Kreisverband mitgegründet, war mehrere Jahre dort auch Vorstand, war dort tätig, habe gleichzeitig noch den Datenschutz für die Piraten für ganz Baden-Württemberg gemacht, habe die Leute geschult, bin wie gesagt inzwischen im Stadtrat und kümmere mich bundesweit um das Thema der Digitalisierung, bin also die Sprecherin bei uns für das Thema und arbeite zusammen mit unserem Europaabgeordneten Dr. Patrick Breyer, wenn gerade Spezialthemen zu bearbeiten sind. Und das ist wirklich eine ganz spannende Aufgabe. Und wie gesagt, jetzt kandidiere ich für den Bundestag.
Du bist deutschlandweit sozusagen die Digitalisierungsbeauftragte eurer Partei, oder?
Richtig, ich bin die Sprecherin für unsere Arbeitsgruppe.
Und jetzt auch im Gemeinderat aktiv. Was machst du denn beruflich?
Beruflich arbeite ich für einen japanischen Großkonzern. Das heißt, ich mache einen internationalen Support. Das bedeutet, wir kümmern uns um Kundeninstallationen, spezielle Scripting, Anpassungen, was man so im IT-Umfeld alles machen kann.
Also auf jeden Fall eine Art Digitalisierungsexpertin, kann man sagen. Wenn du jetzt so deine Arbeit im Gemeinderat bzw. auch deine berufliche Tätigkeit anschaust, was frisst denn mehr Zeit? Kannst du das eine nur in Teilzeit machen, um Stadträtin zu sein, oder geht das quasi so nebenher?
Tatsächlich ist es so, dass ich Vollzeit arbeite, also wirklich die 40 Stunden die Woche. Es ist aber so, wir haben Gleitzeitmöglichkeiten und gerade jetzt in Corona sind auch viele Sitzungen online gewesen. Mhm. Und die meisten Sitzungen finden am späten Nachmittag oder abends statt. Das heißt, es ist gut kombinierbar. Es ist nur so, dass die Arbeitstage sehr, sehr lang werden. Das heißt, es kann sein, ich muss sehr früh anfangen zu arbeiten, hüpfe dann direkt zum Bus rüber, hetz in die Stadt rein, mach die Sitzung, bereite währenddessen noch was vor für den nächsten Tag, komme dann halt sehr spät erst wieder zurück. Aber ja, persönliches Engagement ist einfach notwendig.
Herzblutpolitikerin sozusagen. Was genau begeistert dich denn am allermeisten an der Arbeit im Ulmer Gemeinderat?
Also mich begeistert tatsächlich, was man alles bewegen kann. Zunächst denkt man so, ja gut, das sind ein paar Sitzungen, ich bin ja nicht in jedem Ausschuss, aber es gibt immer wieder so Punkte, wo man sagt, jetzt wird man gehört zu einem Spezialthema. Jetzt kann man seine Sicht der Dinge einfach einbringen. Oder wenn Bürger sagen, ich habe ein Problem, wo muss, kann ich denn dahinter mit? Und dann sage ich, komm zu mir. Und dann hören wir es uns an, wir diskutieren es, wir suchen eine Lösung, wir schreiben einen Antrag, die Fraktion übernimmt es, vielleicht sogar andere. Und plötzlich passieren wirklich Dinge, die man real in der Stadt sieht. Und sowas finde ich es sehr schön zu erleben. Das lebendige, gelebte Demokratie einfach.
Du bist sozusagen jetzt auch bereit für den nächsten Schritt, kandidierst wie gesagt für den Deutschen Bundestag. Über regionale Themen sprechen wir heute natürlich auch noch im Laufe der Sendung, aber jetzt gleich zu Beginn über Themen, die deutschlandweit sozusagen von Relevanz sind. Umwelt und Klima haben wir mit dabei, das Thema Corona, das Thema Rente, alles Themen, die die Forschungsgruppe Wahlen und das Politbarometer so als die brennendsten Themen jetzt auch für die Wahl identifiziert haben. Soziales Gefälle und Migration gehören ebenso dazu, aber auch regionale Themen wie zum Beispiel auch profane Dinge oder eher profanere Dinge wie Tempo 30 schauen wir uns heute in der Sendung an. Anja, sag mal, wen hättest du denn am liebsten als Kanzlerin? Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Armin Laschet oder vielleicht doch Markus Söder?
Ganz ehrlich, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, weil dieser ganze Wahlkampf ist ja sehr davon getrieben, dass man nur über Köpfe diskutiert und weniger über Inhalte. Und das finde ich sehr, sehr schade. Jetzt zu sagen, wen ich gern haben möchte, im Moment ist es eher, sage ich mal, andersrum. Ich sage, wen möchte ich weniger nicht haben? Ich mache mehr das Ausschlusskriterium. Aber wir treten auch an, und dann eine Wahlempfehlung für eine bestimmte Person zu machen, finde ich jetzt ein bisschen Speziell.
Und für wen würdest du denn keine Wahlempfehlung machen? So rumgefragt.
Sagen wir mal so, wenn jemand sein Bundesland so regieren möchte wie das gesamte Land und ich sehe, was da alles los ist, dann möchte ich das eher nicht haben.
Der winkt mit dem Zaunpfahl sozusagen.
Genau. Okay.
Du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, du bist in der Stadt, wenn du dann von Gemeinderatsterminen zur Arbeit zurückhetzt, sehr oft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Immer mehr Menschen fahren auch Rad und nehmen die Bahn statt das Auto. Retten wir so eigentlich aus eurer Sicht das Klima oder braucht es da noch mehr Anstrengungen?
Es braucht um einiges mehr, das muss man wirklich so sehen. Ich sage, jede einzelne Anstrengung ist natürlich für sich genommen sehr wichtig und richtig, aber ich kenne eben auch die verschiedenen Lebensumstände. Ich komme ursprünglich wirklich von der Alp aus einem kleinen Dorf. Da kann ich nicht erwarten, dass jede Stunde ein Bus überall hinfährt. Das ist einfach so nicht machbar. Dort brauchen die Leute ihr Auto. Es ist im Moment einfach nicht änderbar. Für mich ist es so, ich wohne jetzt im Ulmer Umland. Das heißt, manches kann ich sehr, sehr gut mit dem Bus machen. Ich habe auch selber schon seit Jahren kein Auto mehr, schon lange nicht mehr. Aber es gibt wirklich Momente, gerade im Wahlkampf, wenn viele Termine aufeinander rücken, dass man dann feststellt, ich krieg's nicht hin. Es ist dann so nah aufeinander, da muss ich dann schauen, wer kann mich unter Umständen dann doch mal abholen oder kurz rüberfahren. Man sieht einfach, es braucht viel größere Pläne. Und wenn wir jetzt gerade regional zum Beispiel schauen, wir hatten den ticketfreien ÖPNV am Samstag, fand ich eine sehr gute Sache, um die Leute einfach mal auch darzustellen, es geht. Ihr könnt einfach mal so in die Stadt, ihr braucht kein Auto. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind.
Aber das hat jetzt der Ulmer Gemeinderat ja leider schon wieder kassiert, richtig?
Richtig, und das war ein wirklich, also das muss ich sagen, das hat mir sehr wehgetan. Denn zu argumentieren, dass sowas nicht notwendig sei, finde ich sehr falsch. Vor allem auch, wenn man sagt, es hat ja marketingtechnisch hätte es keine Wirkung und würde einfach den Geschäften in der Innenstadt nichts bringen, finde ich das einfach die falsche Richtung. Wir müssen in die richtige Richtung gehen. Das bedeutet, den Menschen Alternativen aufzeigen. Wir müssen nicht verbieten, wir müssen sich unangenehm für Autos machen, nicht einfach nur die Parkgebühren hoch, sondern wir müssen attraktive Gegenangebote machen. Stuttgart hat jetzt, wie gesagt, beschlossen, dasselbe zu tun, weil sie sagen, das ist so eine tolle Idee, wir machen das jetzt mal testweise und Ulm schafft es einfach ab. Also das, um es mal hart auszudrücken, es ist armselig, dass wir uns das nicht mehr leisten möchten. Also wirklich.
Also klares Statement auf jeden Fall für einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr, wenn ich das richtig verstehe, oder mit Einschränkungen?
Sagen wir mal so, kostenfrei ist ja nichts. Also alles kostet natürlich Geld. Wir sagen
für
immer,
der
ticketfreie, genau, der ticketfreie Umlagenfinanzierte. Und wenn wir einfach sagen, wir haben genug Möglichkeiten in der Stadt, das am Samstag ohne ein Ticket zu ermöglichen, ist es für diejenigen, die fahren, natürlich kostenfrei.
Dann strecken wir doch mal auch regional gesehen weiter unsere Fühler aus. Würdest du dann auch sagen, dass ein Fernverkehr beispielsweise auf, mit der Bahn kostenfrei, also für den Nutzer, kostenfrei oder ticketfrei sozusagen werden müsste? Oder dass zum Beispiel Fliegen teurer wird, wie es zum Beispiel die Grünen möchten? Was ist da euer Ansatz?
Also ganz ehrlich, einfach nur zu sagen, Fliegen ist teurer und dann nehmst die Leute nicht, das ist einfach viel zu kurz gefasst. Wir brauchen einen viel größeren Plan. Die Grundidee, die jetzt gerade auch Ulm verfolgt mit Regio S-Bahn und Ähnlichem, wir brauchen sehr, sehr gute Netze, die es ermöglichen, dass ich aufs Auto verzichten kann, auch wenn ich ein Stück weit wegfahren muss.
Und wie schaffe ich diese Netze? Pumpe ich halt Staat sozusagen oder im Regionalverkehr ist es ja sind es ja die Landesregierungen, immer noch mehr Geld rein sozusagen. Der öffentliche Nahverkehr verschlingt ja sowieso schon Millionen.
Er verschlingt sehr viel und ich sage, der muss auch nicht komplett kostenfrei sein, aber er muss attraktiv sein. Und wenn die Menschen feststellen, sie können an Randzeiten zum Beispiel es überhaupt nicht nutzen, brauchen doch das Auto parallel, dann überlegen sie sich eben auch, kaufe ich mir überhaupt ein Jahresticket oder nicht. Wenn wir jetzt die S-Bahn-Linien ausbauen, können gerade die Pendler, die in einer anderen Stadt arbeiten, können aufs Auto verzichten, können mit der S-Bahn reinfahren und die Innenstädte werden sehr, sehr entlastet. Das ist auch wichtig für die Luftqualität. Wir müssen tatsächlich die Möglichkeit schaffen, nicht nur zu sagen, übers Homeoffice nur teilweise ins Büro zu müssen und dadurch was einzusparen, sondern auch für diejenigen, die vor Ort arbeiten müssen. Es gibt ja genug Berufe, die das nicht von zu Hause aus machen können, dass die einfach die Möglichkeit haben, das klimaneutraler zumindest zu organisieren.
Jetzt sind deutschlandweit tagtäglich Tausende von Menschen unterwegs von A nach B und wenn die jetzt sozusagen verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen würden, dann wäre schon viel geholfen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Wirtschaft, die für einen nicht unerheblichen Teil von CO2-Emissionen zuständig ist oder mehr oder weniger auch der Hauptverursacher. Wie geht ihr denn beispielsweise mit der Stahlindustrie um? Sagt ihr, ähnlich wie jetzt die Union, wir müssen die Arbeitsplätze hierzulande stärken, dürfen also nicht zu stark reglementieren? Oder eher in Richtung FDP, die zum Beispiel in CO2-Zertifikate handeln möchten. Was ist das Programm der Piratenpartei dazu?
Also Zertifikatehandel allein ist tatsächlich, das hilft uns überhaupt gar nichts. Das ist einfach nur ein Freikaufbrief, das bringt nichts. Wir sagen, wir brauchen einen kompletten Umbau des gesamten Gedankens. Die Wirtschaft an sich, es werden viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen. Wir müssen grundsätzlich anstreben, dass wir sowas wie das BGE schaffen. Wir müssen es schaffen, dass
BGE,
die Firmen...
für alle, die es noch nie gehört haben, was
genau,
heißt das?
Genau, das bedingungslose Grundeinkommen, dass jeder Mensch, der hier wohnt, einfach einen gewissen Grundstock an Geld hat und abgesichert ist, was auch sehr viel gegen die Altersarmut dann bringt. Natürlich, wir brauchen eine starke Wirtschaft, das ist richtig. Aber dazu gehört eben auch, dass die Menschen dort wohnen möchten, wo die Arbeitsplätze eben auch sind. Oder wenn es ein Stück weit weg ist, dass sie von A nach B kommen. Und da kommt eben der gesamte Ausbau des ÖPNVs ins Spiel. Wir brauchen Radschnellstraßen, die nicht daran scheitern, dass gewisse Landkreise das zum Beispiel nicht möchten. Wir brauchen ein durchgängiges Radschnellnetz. Wir brauchen durchgängige S-Bahn-Linien. Wir brauchen wieder die Nachtzüge. Diese Forderung finde ich einfach absolut wichtig, dass nicht auch für Strecken, die nur das halbe Deutschland gehen, wieder geflogen werden muss. Das ist nicht notwendig. Es ist auch nicht nachhaltig. Solche Dinge brauchen wir einfach, dass die Mobilität an sich, sagen wir es, sozial immer noch bezahlbar bleibt, aber trotzdem unser Klima nicht kaputt macht.
Aber nochmal zurück zur Stahlindustrie. Ja. Was wäre denn euer Ansatz, zu sagen, diese Branche beispielsweise etwas klimaneutral zu gestalten, mit Auflagen versehen, dass sie von alleine sozusagen abwandern? Hilft ja dem Klima unbedingt auch nicht weiter, weil wir haben ja ein großes Weltklima sozusagen.
Genau, es gibt natürlich immer den großen Fußabdruck durch diese Schwerindustrien, das ist natürlich klar. Wir können nicht einfach sagen, wir verbieten ihnen alles und machen die Industrie kaputt. Andererseits werden die Industrien an sich nicht auswandern können. Vergleichen wir es zum Beispiel mit dem Bergbau. Wir wollen zum Beispiel das Bergrecht abschaffen. Also das sind wir tatsächlich so knallhart, weil wir sagen...
Das heißt Bergrecht jetzt für all diejenigen, die sich in der Industrie
nicht auskennen? Genau, bei Bergrecht geht es einfach darum, es gibt gewisse Gesetzesvorgaben, die ermöglichen, dass Braunkohletagebau einfacher ist, dass Fracking unter Umständen ermöglicht wird, solche Dinge. Und wir wollen das Ganze abschaffen, das Ganze soll in ein Umweltgesetzbuch kommen, soll darüber geregelt werden, dass wir es einfach auch schaffen, alle relevanten Gesetze, die sich mit Nachhaltigkeit, mit Umwelt und Klima befassen, dass die wirklich am Stück gebündelt sind und wirklich dann auch Schlagkraft bekommen, weil im Moment ist es einfach nur so, dann machen wir einen Zertifikatehandel. Ja gut, dann werden eben die Emissionen woanders erzeugt. Aber wenn wir das mal weltweit betrachten, bringt es uns als Menschheit, sage ich mal, recht wenig. Und dann sagen wir, es muss insgesamt anders werden. Wir müssen insgesamt einen wirtschaftlichen Umschwung hinkriegen. Und mit den freiwilligen Sachen ging es einfach nicht. Das funktioniert einfach überhaupt nicht.
Also mehr staatliche Präsenz zeigen sozusagen auch konträr zu den Ideen der FDP beispielsweise, richtig?
Richtig, denn wir können nicht einfach nur erwarten, dass jemand aus dem Bedürfnis raus, das Klima zu schützen, sehr viel Geld in die Hand nimmt. Es muss auch attraktiv sein. Es muss einfach so sein, dass jeder Mitbewerber sich dran halten muss. Es muss auch europaweit dann letztlich dann ausgeweitet werden. Deshalb stehen wir auch als Piraten immer Kontakt. Wir sind ja weltweit aktiv mit unseren anderen Piratenparteien, die es gibt, dass wir da auch ein gemeinsames Programm haben, dass wir sagen, es muss für alle gleich gelten, dass natürlich dann nicht der billiger produzierte Stahl oder was auch immer, einfach importiert wird und bei uns die Umweltauflagen hoch sind, die sozialen Auflagen hoch sind und andere Länder das komplett sein lassen können. Da muss man einfach auch mal gemeinsam an den Strang ziehen.
Ein weiteres Thema, was die Menschen bewegt oder ebenso mehr bewegt sozusagen, ist das Thema Corona. Mhm. Wie steht ihr denn als Partei zum Thema Impfen?
Tatsächlich sind wir eine Partei, die sehr für die persönliche Freiheit steht. Das ist richtig. Beim Thema Corona ist es so, wir haben noch keinen Parteitagsbeschluss in diesem Sinn. Wir sind ja basisdemokratisch organisiert. Aber wir haben auch natürlich noch viel darüber diskutiert. Es ist so, dass natürlich persönliche Rechte nur aus gewichtigen Gründen eingeschränkt werden können, aufgrund wissenschaftlicher Basis und auch nur für eine bestimmte Zeit. Deshalb waren wir zum Beispiel dagegen, dass solche Überwachungs-Apps eingeführt werden sollen, wie sie zum Beispiel in Singapur oder in China einfach üblich sind. Wo tatsächlich Leute permanent getrackt werden, egal ob sie infiziert sind oder nicht, und hinterher wirklich reine Bewegungsprofile über die Leute gemacht werden. Da sind wir tatsächlich dagegen. Das heißt, sowas geht zu weit. Wenn wir jetzt aber sowas anschauen, wie ihr hier vorne ausliegen habt, die Corona-Warn-App, die haben wir sehr, sehr gelobt, weil die ist nicht nur quelloffen gemacht, die ist open source, die ist einfach datensparsam. Das heißt, die Daten sind auf den jeweiligen Endgeräten, die sind nicht in der zentralen Datenbank drin. Das ist ein wahnsinnig tolles Mittel, das uns einfach hilft, die Pandemie zu bekämpfen. Und ich fand es... Ja.
Nichtsdestotrotz sagt ja auch jeder Virologe, eine hohe Impfquote ist wirksamer als alle anderen Gegenmaßnahmen, Richtig. Die man sozusagen ergreift, wie zum Beispiel jetzt 2G versus 3G sozusagen. Irgendwelche Ausgangsbeschränkungen, die es ja alle schon gab, beispielsweise auch dort, wo die Impfquote in der Bevölkerung noch nicht so groß war. Jetzt sind wir gerade vor allem im europäischen Vergleich nicht wirklich stark unterwegs. Was ist denn sozusagen euer Masterplan, aus der Corona-Pandemie wieder rauszukommen? Impfquote erhöhen oder an einer sag mal, Corona-Warn-App festzuhalten?
Tatsächlich ist es so, dass wir Impfen für sehr, sehr wichtig halten, unbedingt. Wir müssen sehr dankbar sein, dass wir eine Impfung haben, dass es möglich ist und dass hoffentlich auch bald das für die Jüngeren, also die Kinder, die jetzt gerade ein bisschen vergessen werden oder durchseucht werden, auch möglich wird. Das sehen wir schon so. Wir haben als Partei beschlossen, das No-Covid zu unterstützen. Das No-Covid war zu Beginn der zweiten Welle eine große Diskussion. Es ging einfach darum, ob es sinnvoller wäre, einen harten Lockdown zu machen, der aber kürzer sein kann, um einfach die Fallzahlen massiv zu drücken, um dann wieder die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter zu ermöglichen. Oder ob man sagt, man lockert immer weiter und lässt es auf einem höheren Level, sag ich mal, dahin dümpeln, aber immer mit der Gefahr eben, dass es explodiert. Weil wir haben einfach ein Wachstum, das sehr, sehr schnell nach oben gehen kann. Wir hatten R-Werte, wo eine einzelne Person mehr als 10 Leute angesteckt hat, und das war einfach nicht mehr verfolgbar, das war nicht mehr handelbar. Und da sind wir wirklich so, dass wir sagen, impfen, 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 wo es geht, jeder, der kann. Und inzwischen habe ich auch mit unserer Gesundheitsgruppe geredet, die sagen auch, gerade im Bereich, wo Schutzbedürftige unterwegs sind, im Krankenhaus oder in der Pflege, halten wir es tatsächlich auch eher für angebracht, dass dort eine Impfpflicht irgendwann kommt. Denn wenn ich bereits so krank bin, dass ich Hilfe brauche und ich hätte eine Pflegekraft, die mich ansteckt, weil sie sich nicht impfen lassen möchte, ist es hochgefährlich. Und gerade im Gesundheitsbereich ist es sowieso üblich, dass massiv geimpft wird als Pflegender. Und das, muss ich sagen, kann ich persönlich auf jeden Fall auch voll unterstützen.
Das Thema Rente ist ja auch etwas, was vielen Menschen tatsächlich unter den Nägeln brennt. Und das ist natürlich mehr als aus nachvollziehbaren Gründen. Da geht es schließlich auch um die Existenz sozusagen im Alter, wenn man zum Beispiel auch nicht mehr arbeitsfähig ist. Wenn man jetzt die demografische Entwicklung anschaut und den Aufbau unseres Rentensystems, dann ist das ganze System ja als solches nicht unbedingt zukunftsfähig. Es gibt Parteien, die möchten das Ganze eher nuanciert sozusagen reformieren. Andere schlagen ein komplett neues System vor. Was ist denn eure Herangehensweise? Revolution oder Evolution?
Evolution. Das heißt wirklich eine Weiterentwicklung. Wir können nicht momentan alles, sag ich mal, über den Haufen werfen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist uns auch klar. Aber wir können viel weiter vorne schon mal ansetzen. Und wenn wir Altersarmut verhindern möchten, müssen wir auch dafür sorgen, dass die Menschen vorher schon mehr Geld haben. Das heißt, wir müssen uns auch den Arbeitsmarkt anschauen. Wir hatten vorher das Thema BGE schon mal angesprochen. Aber was macht unter anderem auch Altersarmut? Das heißt, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wenn Menschen in, sage ich mal, in Eurojobs oder ähnliches gedrängt werden, im normalen Arbeitsmarkt dann Arbeitsplätze wegfallen und diejenigen keine Möglichkeit haben, mit dem bisschen, was sie verdienen, was sie aber müssen, um das tägliche Leben zu bestreiten, dann auch noch vorzusorgen. Darum finde ich es immer etwas zynisch, wenn ich dann hören muss, naja, die Menschen sollen halt in Immobilien und Aktien investieren. Das kann nur jemand tun, der auch etwas übrig hat. Und zwar Geld übrig und nicht Monat übrig am Ende des Geldes. Das ist einfach so. Deshalb muss eben auch ein Mindestlohn her. Und gerade in der Forschung, mich hat es auch persönlich genauso betroffen. Ich war wirklich in der Forschung, in der Hochschule auch aktiv, dass die Themen mit den ständigen, entweder Praktikas oder Kettenverträgen endlich mal abgelöst werden. Gerade in der Wissenschaft. Man kennt den Hashtag Ich bin Hanna, wo es einfach darum geht, dass man ewig und 3 Tage, sage ich mal, auf einer befristeten Stelle sitzt, immer wieder, nie persönliche Sicherheit hat. So kann man einfach nicht vorsorgen, so ist einfach auch keine nachhaltige Forschung möglich. Und letztlich ist es dann auch wirklich eine persönliche Gefahr, dass man sagt, wann ziehe ich die Reißleine, um nicht doch irgendwann dazustehen und keine ordentliche Altersvorsorge zu haben. Da müssen wir bereits ansetzen, also viel, viel früher. Und dann haben wir eben auch ganz andere Voraussetzungen geschaffen, um eine andere Rente zu bekommen.
Also Lösungsszenario 1 eurer Partei ist sozusagen die Menschen, die heute schon prekäres Einkommen haben, sozusagen dann auch schon vor der Rente zu stärken. Was macht er aber mit denjenigen, die beispielsweise dem ja oft gehörten Mittelstand sozusagen anhören, die Angestellte sind, die jetzt ein auskömmliches Gehalt haben, die aber trotzdem von der Last der Sozialabgaben sozusagen fast erschlagen werden, insbesondere als Single und Unverheiratete, und später dann im Alter auch feststellen, wenn sie nicht selber aus irgendwelchen Gründen selber privat vorgesorgt haben, die Rente wird knapp, obwohl sie ihr gesamtes Berufsleben gearbeitet haben. Was ist da euer Lösungsansatz?
Also wie gesagt, wir brauchen das BGE, das einfach einen Grundsockelbetrag dann einfach ermöglicht. Wir brauchen eine fairere Entlohnung, das heißt, der Mindestlohn muss auf jeden Fall hochgehen. Die Möglichkeiten auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss besser werden. Denn wenn es einfach nur so ist, dass eine Person in einer Gemeinschaft mit Kindern plötzlich nur noch Teilzeit arbeiten kann, weil es gar nicht anders geht, das ist nicht die Lösung. Es muss einfach auch möglich sein zu sagen, ich entscheide frei, ob ich viel arbeiten möchte, ob ich wenig arbeiten möchte. Und ich kann deswegen nicht einfach nur sagen, okay, ich falle jetzt einfach in ein Loch rein und habe später weniger Rentenanwartschaften. Deshalb haben wir zum Beispiel auch beschlossen, dass Erziehungszeiten genauso gelten sollen. Das würde gerade den Erziehenden helfen, was im Moment größtenteils Frauen sind. die auch den größten Anteil der Altersarmut darstellen.
Also das Thema bedingungsloses Grundeinkommen als ein Baustein sozusagen auch im Rentenalter, was ja dann sozusagen auch die Art Grundsicherung darstellen kann.
Richtig.
Die Frage aller Fragen ist dort natürlich auch, es gibt Studien zu dem Thema, was das beispielsweise gesellschaftlich auswirken würde, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Aber wie würdet ihr denn das ganze Thema finanzieren? Klassischer Ansatz der Linken sozusagen, Reiche höher besteuern? Oder gibt es da vielleicht auch noch aus eurer Sicht andere Ansätze, die man da anzapfen müsste, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes? Weil eins ist klar, finanzieren tut sich das Ganze ja nicht von allein.
Tatsächlich ziehe ich da mal unser Europaprogramm heran. Unser Schatzmeister hat es mal so schön erklärt, er sagt, Geld ist immer da, die Frage ist nur, in welchem Topf ich es zuordne. Und gerade wenn wir uns zum Beispiel europaweit anschauen, die Steuerrichtlinien, wenn wir es da einfach mal schaffen zu sagen, die Steuern fallen dort an, wo ein Gewinn erzielt wird und nicht dort, wo der Hauptsitz des Unternehmens ist, dann würden wir es schaffen, auch bei den Großkonzernen tatsächlich in die einzelnen Länder Gelder zu holen, die im Moment entweder überhaupt nicht fließen oder nur minimal fließen, Stichwort Steueroasen. Das würde schon sehr viel Geld in jede Kasse von jedem Land spülen. Und tatsächlich auch Dinge wie, ich sag mal, Wirecard und Ähnliches einfach verunmöglichen. Wir brauchen da auch eine Reform des gesamten Gesetzes und es muss einfach lückenlos aufgeklärt werden. Geld ist, wie gesagt, im System ist da. Die Frage ist nur, wo ist es, wofür wird es ausgegeben?
Weiteres ganz großes Thema ist ja aktuell natürlich auch das Thema Flucht. Es gibt scheinbar tagtäglich irgendwelche Krisenherde, aus denen Menschen dann aus ganz verschiedenen Gründen sozusagen die Flucht antreten müssen. Die allerwenigsten machen das ja sozusagen von sich aus oder freiwillig. Was sind eure Vorschläge zur Reformation der Asylpolitik? Auch ein ebenso sehr heiß diskutiertes Thema bundesweit.
Das ist sehr heiß diskutiert und zwar sogar auf lokaler Ebene. Ich war mit dabei, als wir dafür gesorgt haben, dass Ulm sicherer Hafen wird, dass sich Ulm tatsächlich hingestellt hat und sagt, wir nehmen Menschen auf, die Hilfe brauchen. Und vor kurzem war ja auch dann die Demonstration zum Thema Afghanistan, also die Kundgebung, wo wir einfach gesagt haben, es ist furchtbar, was dort passiert. Die Menschen kommen nicht raus, wir müssen da helfen. Und wir sagen auch, wir brauchen einfach klare Richtlinien und vor allem legale Möglichkeiten, dass die Menschen kommen können. Wenn sich jemand mit kleinen Kindern vor Verzweiflung ins Meer wirft, wohl wissend, dass er wahrscheinlich das nicht überleben wird, diesen Versuch, sagt, es ist einfach unmenschlich zu sagen, naja, wer ankommt, schauen wir mal. Das geht einfach nicht. Und wenn dann Frontex beauftragt wird, diesen Pushback zu machen, das ist fürchterlich. Und wenn ich jetzt dann auch hören musste, dass man sagt, naja, man gibt dann irgendwelchen Ländern Gelder, dass sie die Flüchtlinge bei sich behalten, das ist einfach keine Lösung. Das ist ein Wegschieben des Problems, nenne ich es jetzt mal. Und Menschen als Problem zu bezeichnen, ist wirklich fürchterlich. Wir müssen da einfach klare Richtlinien haben und auch durchsetzen, dass es europaweit gilt, dass sich nicht ein Partner wie Polen plötzlich hinstellen kann und sagen kann, ich habe keine Lust, Punkt. Ich kündige die Solidarität auf, weil wir müssen dann denken, es sind Menschen, verdammt, wir sind alle Menschen, wir atmen, wir leben. Und da können wir nicht einfach sagen, uns interessiert das Ganze nicht.
Wenn wir dieses Thema jetzt auch wieder in den Bundestagswahlkampf nehmen, dann die Thesen, die du genannt hast, da würden sehr, sehr viele Menschen denen grundsätzlich zustimmen und würden sagen, ach wunderbar, damit kann ich doch beispielsweise auch die Grünen wählen. Warum soll ich denn damit die Piratenpartei wählen?
Es ist so, dass wir als Piratenpartei oft mit unseren Themen auch, sag ich mal, ziemlich sehr voraus sind, gerade bei Digitalisierung. Es gibt viele Dinge, die wir angesprochen haben, die vor 10 Jahren noch einfach nur zu Lachen geführt haben, wo die haben einen Laptop, oh mein Gott, im Landtag, wie kann man so unverschämt sein? Ihr wollt Streaming, seid ihr wahnsinnig? Und die Sachen sind völlig selbstverständlich.
Und bei dem Thema Flucht?
Beim Thema Flucht ist es so, dass man uns lange da keine Expertise zugetraut hat. Wir haben aber eine sehr, sehr aktive Arbeitsgruppe Außenpolitik. Wir führen seit mehreren Jahren parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz die Piratensicherheitskonferenz durch, die tatsächlich auch mehrtägig stattfindet, hochkarätiges Publikum hat, wo auch dann wirklich Menschen, wir hatten jetzt einen aus den USA da, wir hatten Kriegsberichterstatter da, ich habe moderiert mit Bundestagsabgeordneten, die wirklich auch direkt berichten, was aus ihrer Sicht der Dinge weltweit passiert. Und da kann man tatsächlich sagen, Flucht und Migration wird es immer geben, hat es schon immer gegeben. Die Augen zu verschließen ist keine Lösung. Und wir haben sehr umfangreiche Konzepte, was wie funktionieren kann. Allerdings funktioniert es nicht, wenn nur ein einzelnes Land mitmacht oder was für sich beschließt. Das muss in der Gemeinschaft passieren. Und da muss man einfach Offenheit wecken. Und das ist tatsächlich auch eher ein europäisches Thema inzwischen.
Wenn wir das jetzt aber auf eine europäische Ebene transferieren, da kann man in der Bundespolitik ja sehr wohl sehr viel anrichten. Was wäre denn euer Lösungsvorschlag, da beispielsweise eher querulantere Staaten wie Polen, in diesem Kontext zumindest, dann wieder zur Ordnung rufen zu können?
Na gut, Ordnungsruf ist immer schwierig in der europäischen Kommission, das ist natürlich klar.
Haben wir auf der großen Insel schon mehr als genug gehört?
Das stimmt, genau. Nee, prinzipiell geht es uns darum, dass zunächst auch mal Deutschland seine Hausaufgaben macht. Es geht nicht nur darum, dass Menschen, die mit Flucht und Asyl kommen, es geht auch darum, die Menschen, die einfach so bei uns leben möchten. Dass wir zum Beispiel uns darum kümmern, dass Abschlüsse anerkannt werden können. Unter welchen Bedingungen? Wie können Menschen, die bereits eine akademische Ausbildung haben, bei uns arbeiten? Oder was müssen sie tun, dass es anerkannt wird? Dass sie nicht in ein Beschäftigungsverhältnis landen, das eigentlich unter ihren Fähigkeiten stattfindet. Weil das wäre einfach nur schade. Das ist einfach verschenktes Wissen, verschenktes Können. Und dann haben wir auch wirklich die Möglichkeit, denjenigen, die Hilfe brauchen, die viel einfacher anzubieten.
Jetzt wollen wir zu Beginn des regionalen Parts sozusagen oder zum Ende des überregionalen, je nachdem aus welcher Perspektive man es sehen möchte, auch noch ein weiteres großes Thema ansprechen, und zwar das Thema soziales Gefälle, die berühmt-berüchtigte Schere sozusagen zwischen Arm und Reich. Da haben wir von euch sozusagen jetzt schon einige Lösungsansätze gehört, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Menschen aus prekären Arbeitsverhältnissen herausholen. Geht so die Schere denn schon weiter zu oder braucht es da noch mehr Kraftanstrengungen?
Da braucht es noch mehr. Wir haben so 5 Punkte, die wir immer wieder sagen. Bei uns heißt es immer Freiheit, Würde, Teilhabe. Das Ganze nachhaltig und sozial. Das bedeutet für uns, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, muss nachhaltig sein. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Ressourcen, sondern auch in Bezug auf die Menschen. Wir sind zum Beispiel gegen dass die Leute schneller wieder entlassen werden können. Wir sind dagegen, dass nur der Profit zählt. Wir sagen zum Beispiel auch, wenn die kleinen Landwirtschaften, die sollen überleben können. Solche Dinge. Das ist ein ganz großer Strauß an Einzelpunkten, der das ermöglichen soll.
Dass der Profit nicht zählt sozusagen, ist eine These sozusagen. Mhm. Aber wie wollt ihr das denn hinbekommen? Ein Unternehmen wird heute sozusagen sehr oft nach eben genau diesen Gesichtspunkten geführt. Wollt ihr den Unternehmern sagen, macht das jetzt plötzlich nach nachhaltigen Aspekten, koste es, was es wolle?
Nein, koste es, was es wolle, natürlich nicht, das ist klar, aber wir wollen gewisse Sozialstandards einfach durchsetzen. Wir haben zum Beispiel einen großen Antrag gestellt, der in der EU-Kommission diskutiert wurde. Da ging es um das Thema Sicherheit und Verbraucherschutz beim Internet der Dinge, IoT. Und da hatten wir das Thema, dass die Obsoleszenz muss klar sein oder dass Dinge aktualisierbar sind, dass sie sicher sind und dass nicht einfach, sage ich mal, billiger Elektronikschrott auf den Markt kommt, der letztlich die Umwelt und die Menschen viel teurer zu stehen kommt und letztlich auch unsere Wirtschaft gefährdet dadurch, dass wir in der Digitalisierung hinten dran sind, irgendwelche Backdoors offen lassen und die Wirtschaft dadurch gefährdet wird, weil das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um Kosten in Bezug auf, was kostet mich eine Ressource, was kostet mich der Strom, sondern auch das, was kostet es uns, dass wir uns veraltete Technik leisten.
Also auch ein Kostenthema auf alle Fälle. Anja, eine letzte Frage zu diesem großen Themenblock sozusagen, nochmal zum Thema Rente. Evolution statt Revolution ist ja euer Lösungsansatz. Zahlen, wenn es nach euch geht, zukünftig auch Beamtinnen und Beamte in das Rentensystem ein?
Tatsächlich ja. Wir halten das für eine viel bessere Idee. Es soll ein solidarisches System gehen, in dem jeder als Mensch einfach einzahlt. Das Beamtentum an sich, ja, es hat seine Daseinsberechtigung. Es war auch wirklich notwendig. Aber inzwischen sagen wir tatsächlich, es soll eine gemeinsame Bürgerrente geben, mit den Möglichkeiten, privat zusätzlich vorzusorgen. Aber jeder soll einen gewissen Grundstock haben können, auf den er sich sicher verlassen kann, komme was wolle. Egal, ob er krank wird, egal, ob er noch viel arbeiten kann, ob er kein Kind hat, viele Kinder hat. Jeder soll einen gewissen Lebensstandard im Alter halten können.
Nicht mehr viele Tage bis zur großen Wahl sozusagen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch heute in der Sendung über diese regionalen Themen sprechen. Anja, wenn es nach euch geht, wie schnell dürfen denn AutofahrerInnen in der Ulmer Innenstadt zukünftig fahren? 30 oder 50?
Das kommt drauf an, wo. Denn tatsächlich ist Ulm ja recht intelligent, was jetzt in Zukunft alles kommen soll. Ja, es sind gerade viele Baustellen. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Planungen angucken für Blaubeurer Tor und Ähnliches, da kommen ja sehr viele Autos auf sehr vielen Spuren rein. Die plötzlich auf 30 abzubremsen, wird nicht funktionieren. Aber wenn wir sagen, wir schicken alle durch den Tunnel, da können Sie da gern auch weiterhin 50 fahren. Im Innenstadtkreis auf keinen Fall, weil dort haben wir jetzt ja auch viele Bereiche eingerichtet, gerade ums Rathaus, wo auch Shared Place ist. Das heißt, die Autos und die Fußgänger müssen sich arrangieren. Es funktioniert sehr gut. Dort ist auch der Verkehr etwas ruhiger geworden. Das ist ja auch keine, sag ich mal, Durchgangsstraße. Wir dürfen in Ulm halt nicht vergessen, wir sind ein Verkehrsknotenpunkt, wir können nicht die gesamte Innenstadt, also die Innenstadt schon, aber die gesamte Stadt zu einer Tempo-30-Zone machen. Wir müssen Möglichkeit schaffen, dass man schnell außen rumkommt über den Ring oder eben dann unten durchtaucht, um schnell in Neu-Ulm zu sein. Das müssen wir tatsächlich weiterhin offen halten, aber die Innenstadt können wir noch langsamer machen. Das ist gar kein Problem.
Jetzt wärst du ja als Bundestagskandidatin sozusagen oder auch als Vertreterin des Wahlkreises Ulm nicht nur für die Stadt Ulm, sondern auch für den Alb-Donau-Kreis und natürlich auch noch für weitere Städte und Kommunen sozusagen um Ulm herum sozusagen zuständig. Landkreis Neum gehört dazu, der Landkreis Günzburg und auch sogar Teile des Landkreises Unterallgäu. Was hast du denn zum Beispiel den kleineren Dörfern und Kommunen, wo jetzt aktuell Tempo 30 ist und zwar 24 Stunden am Tag, einfach aus Gründen der Lärmreduktion. Die Anwohner sagen, tolle Sache, ich höre weniger von der Straße. Die AutofahrerInnen, die sich da jeden Tag durchquälen, die sagen, ja Mensch, wie soll denn da die Verkehrswende überhaupt gelingen, wenn ich jetzt ewig brauche, um von A nach B zu kommen? Was sagt ihr denn da dazu?
Ich kenne es tatsächlich auch, wie laut so eine Straße sein kann. Und wie gesagt, wir müssen einfach da davon wegkommen, dass jeder alleine in einem Auto wohin fahren muss und weite Strecken überbrücken muss. Da sogenannte Verkehrshubs zu schaffen, gerade über Regio S-Bahn, ist dann viel einfacher. Man sagt, man fährt eine kurze Strecke mit dem Auto zur nächsten Möglichkeit, in die S-Bahn einzusteigen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn zwischendurch mal irgendwo eine Tempo-30-Zone ist. Weil dann ist es ja, sage ich mal, nicht die Gesamtstrecke mit 10 Dörfern hintereinander, sondern vielleicht nur 2. Und dann ist jedem geholfen. Das ist viel sinnvoller, das so rum zu organisieren. Das heißt, der gesamte Verkehrsfluss neu.
Und wie wollt ihr da das Bewusstsein sozusagen schärfen? Ich meine, dass tagtäglich tausende Blechlawinen sozusagen durch die Straßen rollen und da sitzt eine Person drin, denkbar unwirtschaftlich, überhaupt nicht nachhaltig. Aber gerade jetzt natürlich auch in Pandemiezeiten lieben die Deutschen sozusagen ihr Auto, ihr sicheres Verkehrsmittel sozusagen. Wie bekommt ihr denn den Bewusstseinswandel hin? Es hilft ja nichts, wenn die S-Bahn jetzt plötzlich statt alle 10, alle 5 Minuten fährt, oder?
Tatsächlich habe ich festgestellt, dass viele festgestellt haben, dass das Auto gar nicht so brauchen. Man kann sagen, ich fühle mich da sicherer, weil nicht so viele Menschen da drin sind wie im Bus. Aber die meisten, mit denen ich geredet habe, die sagen, naja, 1-2 Tage Homeoffice die Woche entlastet mich, ich muss weniger fahren. Dann rechnen sie rückwärts, was sie das Auto wirklich in real kostet, was ja viele vergessen, wenn man sagt, den Unterhalt, die Anschaffung. Das sind nicht nur die Benzinkosten, die dann sagen, naja, für eine gewisse Strecke könnt ihr vielleicht doch mit dem E-Bike fahren. Tut mir auch gesundheitlich gut. Gewisse Strecken mache ich dann mit dem öffentlichen. Und da ist einfach die große Aufgabe, das attraktiv zu machen. Und gerade die Bundespolitik hat dann die Möglichkeit, wirklich auch schöne Schnellbahntrassen zu machen und Gelder bereitzustellen für Radfahrbeauftragte. Ulm hat jetzt so etwas, dass es auch koordiniert abläuft. Aber das Ganze mal bundesweit zu organisieren, dass es wirklich attraktiv wird. Dass ich sage, ich kann auch mit einer Familie mit vielleicht 2 unkoordiniert fahrenden Kindern sicher getrennt vom Autoverkehr eine längere Strecke bewältigen.
Ein weiteres Thema, regional ebenso wie überregional von Relevanz, das Thema Digitalisierung, mit Sicherheit eines eurer Steckenpferde. Was wir jetzt in Corona sozusagen mitbekommen haben, dass die Schulen wirklich da ganz große Defizite haben in diesem Bereich, ist nichts Neues. Und ich denke, jede Partei, die jetzt heute schon vor dem Mikrofon war oder auch in den vergangenen Tagen, sagt da das Gleiche, der Digitalisierungsgrad sozusagen muss erhöht werden. Wenn wir jetzt aber mal in Richtung E-Government denken, also sozusagen die digitale Verwaltung, da hinken wir wirklich meilenweit im Vergleich auch zu anderen europäischen Staaten hinterher. Wie will es denn die Piratenpartei hinbekommen, im Falle einer Wahl, dort den Digitalisierungsstandort Deutschland sozusagen auch im Bereich des öffentlichen Dienstes zu stärken?
Also tatsächlich bin ich hier in Ulm sogar der sogenannte Fachpirat im Fachpirat. Es ist so, wir brauchen einfach Pläne, die durchgängig funktionieren, die, sage ich mal, die Verwaltung ermächtigen, auch modern zu arbeiten. Hier in Ulm zum Beispiel ist es so der Fall, dass alle Stadträte ein iPad bekommen haben, dass das gesamte Papiergekruschtel durch Mandatus abgelöst wurde. Das heißt, wir haben jetzt alles in einem Online-System drin und können es uns sparen, tonnenweise Papier durch die Gegend zu schieben.
Eine schöne Sache, aber da hat ja der Bürger eigentlich nichts davon, oder?
Doch, da hat der Bürger sogar sehr viel davon, weil es gibt jetzt im Bereich über Smart City zum Beispiel jetzt sehr viele Projekte, wo es darum geht, die Daten zu öffnen. Das heißt Open Data. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, jetzt Einsicht zu nehmen, automatisiert, was früher sehr, sehr teuer war, weil sich immer jemand hinsetzen musste, die Papierakte rausnehmen musste, es rausgesucht hat, kopiert hat, verschickt hat. Diese Dinge gehören dann der Vergangenheit an. Das muss natürlich dann bundesweit umgesetzt werden. Wir brauchen offene Datenstrukturen, wir brauchen gute Schnittstellen, dass eben auch Privatinitiativen darauf zugreifen können. Als kleines Beispiel in Ulm kann man sich Dinge anschauen, wie die Hochwasserschutzkarte zum Beispiel, die jetzt online ist. Wir haben Karten zum Thema Bäume, alles Mögliche, was jetzt als Kleinprojekt erscheint, aber die Machbarkeit einfach mal darstellt. Und das ist leider immer nur eine kleine Insellösung, die nicht im großen Wurf umgesetzt wird. Und das muss einfach machbar sein.
Und wie wollt ihr den großen Wurf konkret hinbekommen?
Tatsächlich fordern wir ein Digitalministerium, das dass alles, was in diesem Bereich ist, nicht nur bündelt, sondern auch Ansprechpartner für andere ist, wenn die Bildung kommt und fragt, wie können wir das umsetzen? Hier in Ulm haben wir für die Schulen es so gemacht, wir haben Leihgeräte beschafft, wir haben eine zentrale Support-Einrichtung geschafft, an die sich die Schulen wenden können, weil ich nicht von jeder Schule erwarten kann, IT-Support zu haben. Das geht nicht. Ist auch viel zu teuer. Mhm. Dass man solche Projekte dann einfach auch, dass man Erfahrungen sammelt und diese Erfahrung dann wirklich auch, sag ich mal, mit Fachleuten diskutiert und dann allen anderen Bereichen zur Verfügung stellt. Weil Digitalisierung ist einer der Punkte, der alles vernetzt, der alles zusammenbringt, wo einfach die anderen Ressorts die Möglichkeit haben müssen, aus diesem Wissen auch zu schöpfen. Und darum wollen wir definitiv ein Digitalministerium, um dieses Wissen in die Breite zu streuen.
Faxen der Gesundheitsministerien bzw. auch Gesundheitsämter waren ja lange das Bild, was auch die Corona-Pandemie geprägt hat.
Ja.
Viele Landratsämter oder Rathäuser sind ähnlich unterwegs. Jetzt hast du gerade ein Beispiel aus dem Ulmer Gemeinderat genannt. Wenn man jetzt aber auch wieder diesen großen Wurf sozusagen andenkt, dass die digital vernetzten Gesundheitsämter sozusagen, was ist da euer Masterplan?
Also unser Masterplan tatsächlich ist, dass die Schnittstellen so schnell wie möglich abgesichert werden. Wir haben uns damals die ganzen Diskussionen im Detail angeschaut, wo es auch darum ging mit der Luca-App, mit dem ganzen Corona-Warnsystem, wo man einfach gesehen hat, die Systeme sind teilweise alt, sie sind relativ unsicher. Das ist nicht mehr State of the Art, absolut nicht mehr. Und wenn wir dann noch darüber reden, dass die Gesundheitskarten und alle Gesundheitsdaten in einer zentralen Datenbank landen sollen, da wird es mir Himmelangst, wenn dann unser lieber Gesundheitsminister dann auch noch beschließt, er möchte nicht nur für die Forschung die Daten öffnen, sondern tatsächlich auch für Privatinteressen. Da sehen wir halt die Grenze erreicht, wo wir sagen, hier ist Schluss, das würden wir zum Beispiel nicht zulassen, dass einfach durch ein Gesetz, sage ich mal, erfasste Daten von jedem Bürger zu seiner Gesundheit, die jetzt zu den besonders schützenswerten Daten gehören, plötzlich für die Wirtschaft geöffnet werden, ohne dass ich dem überhaupt zustimmen muss. Das sind so diese Dinge, wo wir sagen, da würden wir im Gesundheitsministerium auch mal die Datenschutzdenke ein bisschen weiter reinbringen.
Mhm. Noch eine Frage zum Wahlkampf jetzt sozusagen. Mhm. Hier auch, wie du den in den letzten Tagen und Wochen in der Ulmer Region erlebt hast. Was ist denn da deine Beobachtung? Sind die Leute immer noch so begeistert, wenn sie euch auf der Straße treffen wie vor 10 Jahren?
Das ist ein Auf und Ab bei uns tatsächlich, stellen wir fest. 2011 hatten wir ja einen sehr, viele nennen es den Höhenflug. Da waren wir einfach neu, da waren wir in, da waren wir schick. Ein paar Jahre später.
Also ist das jetzt die AfD?
Oh, das ist ganz schwierig zu vergleichen. Also ich behaupte mal, die Leute, die Piraten gut finden, sind sehr, sehr anders drauf
aber
als diejenigen.
In Bezug auf jung und schick, Vergleich auf alle Fälle, der hinkt.
Ja, er hängt ziemlich sogar, aber wir waren einfach interessant, sagen wir mal. Und als man dann aber feststellte, wir haben konkrete Dinge zu sagen, die unter Umständen vielleicht auch unangenehm sind, dann ist natürlich auch nicht mehr so harmlos, einen Piraten einzuladen, weil ein Pirat kann einen Riesenunterschied auch in der Diskussion schon machen. Mhm. Und wir haben festgestellt, wir können Leute auch zwingen, Sachen anzusprechen, die dringend geändert werden müssen. Wir schaffen auch Öffentlichkeit. Wir stellen jetzt auch wieder fest, dass wir wieder sehr positive Rückmeldungen an den Infoständen auch bekommen. Zeitweise war das anders. Da hieß es, euch gibt's überhaupt noch oder ihr habt gar kein Programm oder streitet ihr denn nur? Das hat sich gegeben. Also die Leute haben gesehen, dass wir als Partei auch erwachsen geworden sind, dass wir ordentliche Strukturen haben. Die sind immer ganz positiv überrascht, in welchen Bereichen wir auch wirklich ein ausführliches Programm haben. Denn bei uns ist die Grundlage einfach, diejenigen, die Ahnung von was haben, finden sich in der Gruppe zusammen. Diejenigen bauen unser Programm, das wird basisdemokratisch abgestimmt und hat deswegen auch Hand und Fuß. Das heißt, bei uns an den Infoständen findet man die jeweiligen Spezialisten, die für ihr Thema brennen, die sich auch, sag ich mal, nicht in irgendwelchen Schwurbeleien verlieren oder irgendwas wischiwaschi dahersagen, sondern konkret sagen, das möchte ich, so möchte ich es, weil und dann denke ich mir, dass es sich so entwickelt. Und es kommt sehr, sehr gut an, muss ich sagen.
Würdest du sagen, dass ihr als Piratenpartei dann auch was besser macht als die großen etablierten Parteien?
Wir machen es, sage ich mal, anders. Wir ermöglichen die Teilhabe für Menschen, die ein thematisches Thema haben, aber selbst nicht in der Parteienstruktur bisher eingebunden sind. Und das ist was ich sehr wichtig finde, um die Demokratie einfach auch lebendig zu halten. Wir hatten zum Beispiel ein Exotenthema, wo jemand auf mich zukam wegen samenfestem Saatgut, weil er ein Fan von Tomaten war. Und er ist nicht in der Partei drin und nichts, aber wir haben diskutiert, wir haben dann einen Antrag geschrieben, der wurde im Bundesparteitag abgestimmt. Das sind so diese Dinge, wo man dann plötzlich sieht, man hat eine Möglichkeit der Einflussnahme, ohne sich an ewigen Stammtischen zusammensitzen zu müssen, hochdienen zu müssen, nichts sagen zu dürfen. Jeder darf bei uns mitmachen, der ein Thema hat und was bewegen möchte. Und das ist einfach was ganz Neues, was die etablierten Parteien so meiner Meinung nach absolut nicht mehr haben.
Ein ganz großes Thema der Piraten jetzt auch im Bundestagswahlkampf ist das politische Engagement, vor allem auch in puncto Kleinstparteien. Man hat ja wirklich als Wählerin sozusagen jetzt die Qual der Wahl. Kann ich zwischen den etablierteren auch mitunter Volksparteien wählen, sondern insgesamt gibt es ja Dutzende Parteien, die jetzt auch für die Bundestagswahl 2021 zugelassen sind. Anja, jetzt habt ihr als Piratenpartei natürlich jetzt nicht unbedingt darauf Aufsichten, den oder die Bundeskanzlerin zu stellen, aber nichtsdestotrotz vielleicht die ein oder andere 5%-Hürde zu knacken. Wie wollt ihr das denn anstellen?
Also wir sagen generell, ist natürlich politisches Engagement ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Und eine Stimme für uns ermöglicht uns zum Beispiel auch weiter politisch tätig zu sein. Egal, ob das jetzt 1% ist, 2, 3, 4 oder 5. Es geht einfach um die politische Vielfalt. Und was unser Anliegen ist, ist zum Beispiel viele selbstverständliche Dinge einfach mal zum Thema machen, wo die anderen Parteien vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht die Expertise haben. Wir hatten es ja vor Streaming-Parlamenten, Thema Online-Teilhabe. Wir hatten Informations- und Freiheitsgesetze angestoßen. Und wir stehen einfach für Zukunftsthemen. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn es jetzt alle im Programm haben, wird es oft eben nicht so verfolgt, wie man es sich wünschen würde. Und ich bin nach wie vor sicher, auch in der richtigen Partei zu sein. Und wer aus Strategie zum Beispiel sagt, ich wähle lieber die Großen, weil dann könnten die mit dem koalieren und Ähnlichem. Oder wer auch gar nicht wählt, der wählt letztlich, wenn man ehrlich ist, nur ein weiter so. Der wählt niemals die Veränderung. Und darum sagen wir, dass jeder einzelne Wähler, jede Stimme zählt. Darum sollte jeder die Partei wählen, die am besten zum eigenen Anliegen tatsächlich passt. Weil das baut gleichzeitig wirklich auch einen Druck bei den Etablierten auf. Immer wenn der Balken bei Sonstige hochgeht, der leider oft auch nicht aufgeschlüsselt wird, ist so ein, oh je, warum denn das? Wo gehen die Stimmen hin? Warum gehen die da hin? Was ist gerade das heiße Thema? Dann plötzlich werden Dinge interessant. Und das haben wir eben auch gemerkt, das schafft man es dann wirklich, Sachen in den Vordergrund zu bringen, die, ja, einfach nicht so schick waren, die man einfach so unter den Teppich kehren wollte. Und als kleine Partei haben wir eben die Möglichkeiten, das direkt anzusprengen. Also wir tragen Themen in die politische Landschaft. Wir aktivieren tatsächlich auch Nichtwähler. Wir sagen immer, wir sind der konstruktive Protest, wenn man uns eine Stimme gibt. Und insgesamt bringen wir eben das ganze Engagement, das wir haben, das Persönliche, bringen wir Schwung einfach in diese ganze verkrustete Politik und zeigen eben, dass es nicht eine Politikerkaste ist, sondern dass jeder, der ein Anliegen hat, auch was bewegen kann. Jeder einzelne Mensch.
Ein flammender Appell von Anja Hirschl jetzt für all diejenigen, die noch nicht bei der Briefa sozusagen aktiv waren, jetzt am kommenden Sonntag auch brav vor die Urne zu gehen. Was hast du aber denn denjenigen, die sagen, ach, eine Stimme für eine Klein- oder Kleinstpartei, das ist eine verlorene Stimme?
Also es ist niemals eine verlorene Stimme. Es ist so, dass wir natürlich jetzt nicht davon ausgehen, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, das ist auch klar. Aber es ist erstens mal eine Rückmeldung an diejenigen, die sehr viel Zeit und Herzblut investieren, um zu zeigen, ja, wofür ihr euch engagiert, dass ich sehe euch, ihr tut was Gutes, ihr habt auch den Wahlkampf genutzt, um eure Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, um die anderen zu zwingen, auch mal darüber zu reden. Gleichzeitig ist es auch, müssen wir leider so sehen, bares Geld wert. Jede Stimme gibt uns die Möglichkeit, weiterzumachen. Denn gerade Kleinparteien haben keine großen Sponsoren, wir haben keine Angestellten, die sich die ganze Zeit darauf konzentrieren möchten. Wir machen das alles nebenher, ehrenamtlich, neben unserer normalen Arbeit. Wir hängen Plakate auf, wir müssen Unterstützerunterschriften sammeln. Und jede einzelne Stimme ermöglicht uns dann eben auch weiterzumachen.
Wir freuen uns auf alle Fälle jetzt sehr auf die spannende Phase und auf den Showdown im Bundestagswahlkampf. Vielen Dank heute an Anja Hirschl, dass du zu Gast warst bei uns im Studio und deine Inhalte näher gebracht hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform. Ja.